Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in der Agape, den wir als Jugend gestalten dürfen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Nathalie, ich bin 21 Jahre alt und ich habe die große Freude und Ehre, mit meinem Team zusammen die Jugendarbeit hier leiten zu dürfen. Und ich muss sagen, ich bin mächtig stolz darauf, dass die heute alle hier sind und dass es so gut lief alles bisher. Genau, ihr seht hinter mir, das Thema ist Werdet wie die Kinder. Und bevor wir uns gleich in die Bibel stürzen, möchte ich zu Beginn der Predigt noch kurz beten. Ja Gott, ich danke dir wirklich, dass du dein Wort schenkst und dass du in deinem Wort nicht nur irgendwelche leeren Geschichten stehen hast, sondern dass du auch Sachen da stehen hast, wie wir werden sollen, wie wir uns verhalten sollen und was du dir für unser Leben wünschst. Ich bitte dich einfach, dass du sprichst, dass du klar sprichst und dass wir wirklich verstehen, okay, hey Gott, was willst du uns sagen? Amen. Genau, unsere erste Bibelstelle steht in Matthäus 18, Vers 1 bis 4. Ich lese einmal vor. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wer nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Okay, in die Szene rein. Es beginnt alles recht normal. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und wie es so ist, wenn man zu Fuß irgendwo hinläuft, fängt man irgendwann an, sich zu unterhalten. Und bei den Jüngern kam eine Frage auf. Und mit dieser Frage gehen sie zu Jesus. Okay, hey, wer wird im Himmelreich später mal der Größte sein? Und Jesus antwortet auf die Frage, aber nicht so, wie die Jünger es vielleicht erwartet hätten, sondern Jesus macht erstmal einen ganzen Schritt zurück. Wer aufmerksam Bibel liest, weiß, dass er das öfter macht. Genau, er nimmt diese Frage und beantwortet sie, aber macht erstmal einen Riesenschritt zurück und fängt mit den Grundlagen an. Er ist nicht, okay, wer ist der Größte, sondern er ist so, okay, lass uns erstmal damit anfangen, wie man überhaupt in das Himmelreich, also den Himmel kommt. Und das ist eigentlich in zwei Punkte hier unterteilt. Er spricht einmal von Umkehr, worüber ich nachher noch was sagen werde, und er spricht davon, zu werden wie die Kinder. Und als ich das erste Mal gelesen habe, hat mir das schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Weil was ist damit gemeint, wie die Kinder zu werden? Julia, Aurora und Matthäus haben das ja schön dargestellt. Es ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Müssen wir uns jetzt wirklich weinend auf den Boden werfen, wenn wir beim Einkaufen nicht bekommen, was wir wollen? Müssen wir uns wieder anziehen wie ein Grundschulkind? Müssen wir jetzt nicht mehr arbeiten gehen? Meine Chefin würde ganz schön dumm schauen, wenn ich morgen anrufen würde und sagen würde, in der Bibel steht, ich soll werden wie ein Kind, ich komme jetzt nicht mehr auf die Arbeit. Aber das ist nicht damit gemeint. Es ist gemeint, dass wir, es klingt jetzt böse, aber Kinder sind ein Stück weit einfach naiv. Müssen wir so naiv werden? Müssen wir unseren Verstand abgeben, damit wir ins Himmelreich kommen können? Das ist aber nicht, was Jesus damit gemeint hat. Aber dann habe ich mich gefragt, okay, Kind ist ein sehr dehnbarer Begriff, weil, also der Emil, das ist ein Baby, das ist klar, und sein Bruder Finn, der auch hier vorne war, den würde ich jetzt mal als Kind bezeichnen. Die Aurora, die würde ich aber auch als Kind bezeichnen. Kannst du mir das nächste Bild machen, Matthäus? Mach nochmal eins weiter, ich brauche das Foto. Genau, hier seht ihr, das ist die große blonde Moderatorin von vorhin, das ist meine Schwester Isabel. Und wir sehen hier zwei Bilder von der Isabel. Einmal das erste, da ist sie ungefähr 3 und auf dem zweiten, da ist sie so 10, 11, 12. Und man sieht jetzt ganz gut, da liegen einfach Welten dazwischen. Und das nicht nur vom Aussehen her, sondern auch vom Entwicklungsstand. Ich meine, stellt euch mal ein typisches 3-jähriges Kind vor. Gut? Okay. 3-jährige Kinder können jetzt nicht sonderlich viel. Die haben jetzt nicht die krassesten Fähigkeiten. Die machen nicht so super viel. Und im Endeffekt müssen die Eltern alles machen und sich um alles kümmern. Und so 10, 11, 12-jährige Isabel ist aber schon recht selbstständig. Die kann selbstständig in die Schule gehen, die kann sich ihr Essen machen, die kann sogar schon einkaufen gehen. Und da ist einfach die Frage, okay, welches Kind meint Jesus denn damit? Und da ist es total hilfreich, wenn wir in die Bibel reinschauen. Und zwar ist es so, die Bibel wurde ja nicht auf Deutsch geschrieben, sondern nur auf Deutsch übersetzt. Und der Urtext vom Neuen Testament, der ist auf Griechisch geschrieben. Jetzt kannst du die Folie nochmal zurückgehen, Matthäus. Genau, und zwar, oh, ich sehe gerade, das ist voll falsch auf der Folie. Also man muss es genau umdrehen, aber ich erkläre es einfach. Genau, das Wort, das hier im Text an dieser Stelle für Kind verwendet wird, ist Paideion. Und das ist eine Abwandlung vom Wort Peis. Und Peis, bedeutet Kind, ist die Grundform, also steht falsch auch rum auf der Folie. Und Paideion, was hier verwendet wird, ist eine Verkleinerungsform. Und Verkleinerungsformen machen Dinge kleiner, also wird hier mit einem Kleinkind oder sogar ein Säugling bezeichnet. Also sind wir eher bei der kleinen dreijährigen Isi als bei der selbstständigen zwölfjährigen Isabel. Genau, also Jesus sagt nicht nur, werdet Kinder, sondern er sagt ein Stück weit, werdet Kleinkinder. Und das ist vielleicht gerade das, was es entscheidend leichter macht, zu verstehen, was in dieser Bibelstelle gemeint ist. Weil wenn ich mir Kleinkinder anschaue, die sind, wie ich es vorhin bereits gesagt habe, die sind recht unselbstständig. Die können nicht viel selbst machen, die haben meistens keine sonderlich besonderen Fähigkeiten oder sonst irgendwas. Aber sie haben ein paar ziemlich krasse Eigenschaften. Und das Krasseste davon, finde ich, ist das Vertrauen, das Kinder haben. Also ich habe keine eigenen Kinder, aber ich habe einen ganzen Haufen jüngere Cousins und Cousinen. Und wenn ich mit denen unterwegs bin, wenn man auf dem Spielplatz ist oder auch nur an der Treppe steht, da gibt es manchmal so lustige Szenarien, wo man dann da unten nichts an drum steht, neben dem Spielgerät und auf einmal kommt, fang mich! Und dann schaut man besser, dass man fängt, weil dieses Kind springt da runter, egal ob du bereit bist oder nicht. Ich meine, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das machen würde, ich würde mich fragen, okay, kann die Person da unten mich rein körperlich, kann die mich auffangen? Kann die schnell genug reagieren? Ist das überhaupt eine gute Idee? Und das Kind ist einfach so, vollstes Vertrauen, dass es aufgefangen wird. Es ist auch, wenn Kinder mit ihren Eltern in den Urlaub fahren. Ich habe nie hinterfragt, wo fahren wir hin? Reicht das Benzin? Funktioniert das Navi? Schickt es uns in die richtige Richtung? Es ist einfach, Mama und Papa sind gefahren, passt, ich kann mich entspannt hinten reinsitzen. Kinder haben dieses unglaubliche Vertrauen, das bei uns Erwachsenen so leicht und so schnell verloren geht. Aber Kinder brauchen dieses Vertrauen, weil sie es selbst nicht können. Genau, sie haben eben keine Wahl. Und die Sache ist die, das ist, glaube ich, das, was Jesus versucht, auch seinen Jüngern zu sagen. Hey, okay, ihr müsst wie ein Kind werden, um in den Himmel zu kommen. Ihr müsst vergessen, was ihr denkt zu können. Ihr müsst hilflos und voller Vertrauen wie dieses Kind kommen. Vergesst, was ihr geleistet habt, vergesst, was ihr an Talenten und besonderen Fähigkeiten habt. Es ist alles komplett egal. Habt Vertrauen wie ein Kind. Kommt mit diesem kindlichen Glauben zu mir, dass ich da bin und dass ich euch auffange und dass ich mich um alles kümmere, so wie das Kinder ihren Eltern anvertrauen. Und ich will euch da wirklich herausfordern, wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, okay, habe ich diesen kindlichen Glauben, dass ich einfach auf das höre, was Gott sagt, ohne es zu machen, dass ich springe und darauf vertraue, dass Gott mich auffängt. Jetzt nicht wirklich, also bitte nicht von irgendwelchen hohen Gegenständen runterspringen und vertrauen, dass Gott einen auffängt, sondern im Sinne von, wenn ich Entscheidungen treffe, wenn ich Sachen mache, ey, ich will da wirklich Gott so vertrauen wie ein Kind, einfach weil ich es kann und weil ich es ein Stück weit auch muss, weil ich keine andere Wahl habe. Und ey, wie krass würde unser Leben aussehen, wenn wir alle vertrauen würden wie Kinder? Wie krass würde unser Glauben aussehen? Was für Auswirkungen hätte das auf unser Leben? Es ist unglaublich krass. Ich meine, in Vers 4 von der Bibelstelle vorhin wurde ja auch davon gesprochen, wer sich so erniedrigt wie ein Kind. In anderen Bibelstellen steht, demütigt. Und so zu Gott kommt, der wird der Größte im Himmelreich sein. Das heißt, hey, vergesst alles, was ihr geleistet habt. Vergesst eure Karriere, vergesst euren Doktortitel, vergesst euer Geld, eure Familie. Es ist alles egal, weil uns nichts davon qualifiziert für das, den Anspruch zu haben, was Gott für uns getan hat. Genau, also wir sollen wie die Kinder zu Jesus kommen. Und die Bibel hat noch ein paar mehr Sachen über Kinder zu sagen. Und da würde ich jetzt gerne noch in eine zweite Bibelstelle reinschauen. Dankeschön. 2. Petrus 2, Vers 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jesus Christus ist der Eckstein des Hauses Gottes. Das Szenario, ein kleines Kind hat Hunger und schreit nach Milch, können sich zumindest alle Eltern und vor allem die ganzen Mütter ziemlich gut vorstellen, denke ich mal. Die schreien ganz schön laut, wenn sie Hunger haben und die Welt geht unter, wenn nicht sofort Essen kommt. Und so sollen wir uns nach Gottes Wort ausstrecken. Und vor allem hier steht nach dem unverfälschten Wort. Warum erwähne ich das? Wir haben es vorhin bei der Hinführung gemerkt. Es ist nicht immer klar, was die Bibel sagt, wenn es da drin steht. Man muss es sich genau anschauen. Und dafür ist es unglaublich wichtig, dass wir es uns richtig anschauen. Nicht einfach nur drüber lesen und denken, oh ja, ist bestimmt so gemeint. Da gibt es mehr, was einfach dahinter steckt. Wer vor ein paar Monaten da war, der erinnert sich vielleicht noch an unsere Werteserie. Die haben wir als Gemeinde definiert. Und wer nicht da war, wenn ihr nachher aufs Klo geht, auf den meisten Klokabinen hängen die Werte, lohnt sich auf jeden Fall, die mal durchzulesen. Und einer von diesen Werten ist, dass wir Gott und sein Wort fürchten wollen. Und Gottes Wort fürchten, das heißt, wir lassen nichts weg, wir dichten nichts dazu und wir schauen uns vor allem auch den Zusammenhang an. Und das ist einfach so unglaublich wichtig, weil wir haben es hier bei diesem Kindsein gemerkt. Man hätte drauf kommen können, man muss sich sprichwörtlich wie ein Kind verhalten. Aber nein, es ist dieses kindliche Vertrauen damit gemeint. Genau, und wenn wir jetzt schon bei Bibel und Zusammenhang ist wichtig ist, dann sollte ich vielleicht noch was anderes erklären. Und zwar in der ersten Bibelstelle, die ich vorgelesen habe aus Matthäus, da hat Jesus ja über das Himmelreich gesprochen. Jetzt sind ja auch einige Leute da, die nicht aus der Gemeinde sind und deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn ich da mal noch erkläre, was damit eigentlich gemeint ist. Genau, nach christlichem Verständnis passiert nach dem Tod eine von zwei Sachen. Option Nummer eins, man kommt in die Hölle. Das ist kein sehr schöner Ort und man ist ewig von Gott getrennt und also nach allem, was ich in der Bibel drüber lese, möchte ich da definitiv nicht hin. Und im krassen Gegensatz dazu gibt es den Himmel, wo man auch hinkommen kann. Und der Himmel ist der Idealzustand. Es gibt kein Leid, kein Schmerz, keine Verletzung, nichts. Und ewige Gemeinschaft mit Gott, was eigentlich der krasseste Teil daran ist. Die Frage ist, okay, A oder B, wie komme ich zu was? Und im Endeffekt ist es leicht, wir müssen uns für Jesus entscheiden. Und wenn wir das machen, kommen wir in den Himmel und wenn nicht, dann nicht. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau, und die Sache ist, dieser Himmel, dieser Idealzustand, diese Gemeinschaft mit Gott, das wollte Gott immer für uns Menschen. Das hat er so geschaffen, als er die Erde geschaffen hat. Hat er es so geschaffen, dass der Mensch wirklich in Gemeinschaft mit ihm lebt. Und es war alles perfekt, so perfekte Welt, alles super, Gott war da. Und warum hat Gott das gemacht? Eigentlich ganz einfach, weil er uns liebt. Und er will, dass wir ihn auch lieben und dass wir Beziehungen mit ihm haben. Die Sache mit Beziehung und Liebe ist nur die, es muss auf Freiwilligkeit basieren. Man kann niemanden dazu zwingen. Das funktioniert einfach nicht. Und weil diese Liebe nur auf Freiwilligkeit basieren kann, hat Gott uns etwas gegeben, das freier Wille heißt. Das heißt, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen dürfen und uns dadurch natürlich auch entscheiden können, nicht das zu tun, was Gott von uns will, sondern so ziemlich das komplette Gegenteil zu machen. Und das ist genau das, was die ersten Menschen gemacht haben. Die haben was gemacht, wo Gott gesagt hat, hey, okay, macht das nicht, das ist nicht gut für euch. Und es ist genau das, was ich heute sehe, was ich in meinem eigenen Leben sehe und was ich auch in den Leben von so vielen anderen Leuten sehe, wo einfach Entscheidungen getroffen werden, die nicht das sind, was Gott für unser Leben will. Wo wir, keine Ahnung, wo wir lügen, wo wir, gerade wir Jüngeren, frech zu unseren Eltern sind und sie nicht ehren, wo wir neidisch auf Leute sind, wo wir schlecht reden. Das sind alles Dinge, die Gott nicht gefallen und es sind Dinge, die uns unperfekt machen. Die Sache ist die, durch diese Sachen, die wir machen, also die Bibel spricht davon, Sünde oder Schuld, so rum, die Sachen machen uns unperfekt und unrein. Und das Ding ist aber, Gott macht nichts davon, was heißt, dass Gott heilig und perfekt und vollkommen ist. Und die Sache ist die, Unperfektheit kann nicht mit dieser heiligen Perfektion, die in Gott ist, bestehen. Es funktioniert nicht. Janis sagt manchmal, es ist, als würde man versuchen, die Sonne zu umarmen. Es funktioniert einfach nicht. Und genau das ist das Problem an der Sache. Dadurch, dass wir diese Entscheidungen getroffen haben und auch heute noch treffen, sind wir von Gott getrennt und können nicht in seiner Gegenwart sein. Also ist der Mensch aus Gottes Idealzustand aus dem Paradies rausgeflogen und ja, jetzt sind wir hier, wo wir heute sind. Und es war in keinster Weise das, was Gott wollte oder was Gott geplant hat. Er wollte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, in diesem Idealzustand. Aber die Frage, okay, wie bekommen wir das hin? Weil so wie es jetzt ist, funktioniert es ja nicht. Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht einen Plan hätte. Und deshalb hat er gedacht, okay, wir bekommen das hin. Und Gott hat seinen einzigen Sohn Jesus auf diese Erde gesendet. Jesus wurde als Baby geboren und hat normales Leben gelebt, wie wir alle auch. Hatte dieselben Probleme und Herausforderungen. Social Media mal ausgeklammert, das gab es vor 2000 Jahren noch nicht. Und er hat dieses Leben gelebt mit dem einen entscheidenden Unterschied. Er hat nie irgendwas falsch gemacht. Er ist nie unperfekt oder unheilig geworden. Er ist das geblieben während seinem kompletten Leben. Und ich habe ja vorhin gesagt, Unperfektheit und diese perfekte Heiligkeit können nicht miteinander bestehen. Aber Jesus ist nicht unheilig oder unperfekt geworden. Er hätte also einfach zurück zu Gott gehen können und gesagt, ja, ich habe es euch bewiesen, es funktioniert. Nur dann wären wir immer noch verloren. Aber Jesus hat was viel Krasseres gemacht. Er hat sein Leben gelebt und dann hat er sich schlagen lassen, er hat sich bespucken lassen, es wurde ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt und er hat sich an ein Kreuz schlagen lassen, um dort für uns zu sterben. Und wer sich schon mal ein bisschen mit Kreuzigungen beschäftigt hat, ich glaube, ich kann mir nichts Ekligeres vorstellen. Ich werde es jetzt auch nicht erklären, weil es so ekelhaft ist. Aber es ist einfach, Jesus hat diesen unglaublich grausamen Tod auf sich genommen, damit wir es nicht tun müssen. In der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, ich habe es vorhin gesagt, wir alle machen Sachen falsch, das heißt, wir alle sündigen und dadurch haben wir alle auch den Tod verdient. Und Jesus hat gesagt, hey, okay, ich habe ihn nicht verdient, aber ich mache es. Ich mache es. Aber was für eine Auswirkung hat es? Was bringt es uns, dass Jesus gestorben ist? Und da kommt der beste Teil. Jesus ist nämlich nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Und er hat den Tod besiegt. Und er hat gesagt, hey, okay, ich habe perfekt gelebt, jetzt war ich tot und jetzt bin ich wieder lebendig. Und das ist mein Geschenk an euch. Das ist das, wozu ich euch wirklich einladen und auffordern will. Hey, okay, nehmt es an. Nehmt mein Geschenk an, weil dadurch, dass ich es getan habe, könnt ihr es für euch in Anspruch nehmen und werdet dadurch rein und könnt dadurch in Ewigkeit zu Gott kommen. Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Er ist an diesem Kreuz gestorben, damit ich eines Tages in Ewigkeit mit ihm leben kann, damit Naomi das machen kann, damit Isabel das machen kann, damit wir alle das machen können. Und dafür war es ihm nicht zu schade, das aufzugeben. Wir sind durch sein Blut in der Lage dazu, ewig in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das ist eigentlich, irgendwie ist es leicht und irgendwie ist es schwer. Und Matthäus, du darfst die nächste Folie draufklicken. Dankeschön. In der Bibelstelle wird es in zwei Punkten erklärt. Es geht darum, dass wir werden wie ein Kind, dass wir es annehmen wie ein Kind, dieses Geschenk. Dass wir sagen, okay, hey, ich komme mit diesem kindlichen Vertrauen, dass ich nichts tun muss, um es mir zu verdienen, dass das, was Jesus getan hat, voll und ganz ausreicht und ich einfach nur kommen kann. Und dieses Geschenk, das er mir gemacht hat, diese Reinwaschung, dass ich die einfach nur annehmen muss. In der Bibelstelle gibt es aber noch einen zweiten Teil, von dem gesprochen wird, und das ist Umkehr. Was genau ist Umkehr? Mein Lieblingsbeispiel ist Autofahren. Meine Jugendlichen wissen, mittlerweile fahre ich recht gut Auto, aber mein Orientierungssinn ist immer noch nicht der beste. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass ich irgendwo falsch abgebogen bin und wir dann da standen, wo müssen wir jetzt hin? Und dann gibt es eine gute Lösung und sie heißt Umkehren. Den falschen Weg verlassen, einmal umdrehen und den richtigen Weg nehmen. Und im Endeffekt ist es genau das, was in der Bibel damit gemeint ist. Okay, wir sind auf einem Weg, wie wir unser Leben leben. Und der entspricht vermutlich, wenn wir ohne Jesus unterwegs sind, nicht gerade dem, was Gott sich für uns wünscht und was Gott von uns will. Und deshalb sagt er, okay, hey, wenn ihr mich wie ein Kind annehmt, dann müsst ihr umkehren. Geht weg von diesem alten Weg und wendet euch mir hin. Weil umkehren ist schön und gut, aber wenn wir uns nicht Jesus hinzuwenden und auf den richtigen Weg, seinen Weg kommen, dann bringt auch Umkehren und Verhalten ändern nichts. Es muss weitergehen auf den Weg, den Jesus für uns gesehen hat. Und die Sache ist die, der Weg, den wir mit Jesus gehen, er ist der beste Weg, den man gehen kann, aber das heißt in keinster Weise, dass es der leichteste Weg ist, den wir gehen können. Es wird unangenehm werden und es wird schwer werden und vielleicht werden wir Sachen verlieren, die die Gesellschaft für so wichtig hält. Vielleicht werden wir Status verlieren, Geld oder Macht oder Freunde. Aber im Endeffekt, wenn ich mir das heute anschaue, ist es mir so egal. Weil was bringt mir das? Das sind alles Sachen, die sind hier vielleicht mal für ein paar Momente, vielleicht auch mal ein bisschen länger schön, aber irgendwann ist es vorbei. Und mit was stehe ich dann da? Mit nichts. Und was mir Gott aber geben kann, das ist ein Wert, das ist eine Identität und das ist wirklich, ey, das sind Dinge, die kriege ich nirgends sonst her. Und das Krasseste ist, das sind Sachen, die ich hier auf der Erde schon habe. Und was ich darüber hinaus aber noch bekomme, ist ewiges Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und ich muss dafür nichts geleistet haben. Ich muss einfach nur zu ihm kommen und umkehren. Und ja, umkehren ist nicht immer bequem, aber ich kann heute hier stehen und in vollem Selbstbewusstsein sagen, es ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Danke, Naomi. Ey, und vielleicht ist es auch die beste Entscheidung, die du schon getroffen hast. Und vielleicht hast du die Entscheidung noch nicht getroffen. Und da will ich dich wirklich ermutigen, auch wenn ich jetzt gesagt habe, es ist schwer. Ey, es lohnt sich sowas. Und vielleicht ist es wirklich eine Entscheidung, die für dich gut ist, die du für dich treffen willst, die du vielleicht auch einfach heute treffen willst. Es muss nicht heute sein. Vielleicht sagst du, keine Ahnung, ist jetzt nicht was, womit ich anfangen kann. Aber ey, vergiss das nicht, dass du nichts dafür tun musst, um dir dieses Geschenk von Jesus verdient zu haben. Sondern dass du es wirklich einfach annehmen darfst und dass du es tun darfst. Und vergiss nicht, was wir dabei gewinnen, diese Ewigkeit mit Gott einfach, die wir gewinnen. Ey, und vielleicht bist du jetzt hier und sagst, okay, ey, irgendwie habe ich das Gefühl, da arbeitet gerade was in mir. Da spricht gerade jemand zu dir. Oder vielleicht sagst du, ich bin auch schon länger mit Jesus unterwegs, aber dieses kindliche Vertrauen, das ist was, was ich mir wünsche. Und dann will ich einfach sagen, ey, okay, wir werden jetzt gleich weiter in den Lobpreis gehen. Und das Gebetsteam ist hier und ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr nach vorne kommen und könnt mit ihnen bitten, dass sie mit euch beten. Wenn ihr sagt, okay, hey, ich will dieses Geschenk annehmen, dann kommt vor und lasst für euch beten. Wenn ihr sagt, ich will wieder mehr von diesem kindlichen Vertrauen, ich will dieses kindliche Vertrauen, dass ich mich einfach nur auf Gott verlassen muss und einfach nur zu ihm kommen kann, dann dürft ihr gerne nach vorne kommen und für euch beten lassen. Genau, Dankeschön.